Dankeschön, Wolfgang. Ja, schön, dass ich wieder hier sein darf mal. Das ist ja zumindest ein Zeichen, dass man beim letzten Mal nicht alles falsch gemacht hat. Oder aber, dass die Gemeinde mal wieder einen Tiefschlag gebrauchen kann, kann auch sein. Ja? Vielleicht habt ihr da so regelmäßige Momente, wo ihr sagt, boah, wir bräuchten mal wieder so einen richtigen Kackprediger, dass sie wieder wissen, was wir eigentlich aneinander haben. So. Und dann, ja, wer mal wieder für Ben? Oh nein, nicht der. Na gut, okay. Okay, wir geben uns den Ben. Müsst ihr selber mit klarkommen, ist ja euer Ding, ne? Nebenbei sollte man auch so nicht denken. Wollte ich nur noch gesagt haben und ermahne euch an dieser Stelle aufs Innigste. Ja, in der Vorbereitung auf diese Predigt gab es die ein oder andere Abzweigung, die ich genommen habe, verworfen habe, hin und her. Insbesondere als ich dann Mitte der Woche an so einem Magen-Darm-Infekt litt, war ich dann froh, als Wolfgang mir sagte, dass mein in der Vorbereitung sich befindlicher Text zum Thema Speisung der 5000 dann verworfen werden könnte, weil mit Fischen, wenn man gerade so Magen-Darm hat, ist echt doof, auch wenn es nur zwei sind, das werden dann ja immer mehr. Und dann stellst du dir vor, wie das wohl aussah und abging und die Reste, na egal. Darum war ich ganz froh. Dann habe ich gedacht, wir machen in Münster das manchmal, wir sind zwar Jesus-Freaks, aber manchmal schon so ein bisschen komisch. Wir gucken hier und da mal ins Kirchenjahr, wo die anderen Christen meinen, sie müssten sich regelmäßig an irgendwas erinnern, was wir natürlich nicht brauchen, weil wir sind ja Freaks. Ja? Aber die anderen machen das so, dass sie so in diesem Kirchenjahr sich hin und wieder erinnern an wesentliche zentrale Punkte des christlichen Glaubens. Und da kommt jetzt am Sonntag jetzt, beziehungsweise diese Tage, die wir auch genießen als freie Tage, kommt Pfingsten um die Ecke. Und dann dachte ich, nun gut, Pfingsten, Feuer frei, genau, da passte das ganz gut, was der Wolfgang da auch gesagt hatte. Und das ist gar nicht so ganz einfach, ne? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal über den Heiligen Geist gepredigt habt oder euch wenigstens mal mit einem Nachbarn unterhalten habt, so, Heiliger Geist, was ist denn das eigentlich? Puh, das ist so ein bisschen, ja, man weiß nicht so genau, wo man anfängt und wo man aufhört. Man weiß auch gar nicht, wo der anfängt und wo der aufhört. Und dann denkt man sich, ja, ich gucke mir halt mal die Bibel an, was da so drin steht. Und meine Güte, da steht alles drin. Ganz vieles über diesen Heiligen Geist. Aber was man da vermisst, ist eine einheitliche Fünf-Punkte-Lehre darüber, das ist der Heilige Geist, das ist er nicht, das macht er nicht und so ist es und so ist es nicht. Und selbst wenn das da irgendwo relativ deutlich steht, gibt es eine andere Stelle, wo das wieder deutlich in Frage gestellt wird. Und dann kommt dieser Pfingsttag. Ich habe mir gedacht, ich nehme das. Ich meine, das passt ja so. Als der Pfingsttag gekommen war, da waren sie alle beieinander an einem Ort. Heißt es da in Apostelgeschichte 2. Und dass dieser Pfingsttag gekommen war, heißt für die Juden ganz einfach, dass die Schavut feiern. Schavut ist ein Fest. Da sagen die, geil, Weizenernte, das hat aber Spaß gemacht. Woo! Ja, zumindest so bis 200, 300 haben die das gefeiert. Später haben sie dann sich über die Tora gefreut und am Gesetz gefreut. Das hat sich so ein bisschen verändert im Laufe der Zeit. Also auf jeden Fall eine Party, die man zusammen feiert. Ein Fest, wo man zusammenkommt und sagt, wir treffen uns alle zusammen, genießen die Gemeinschaft, genießen, dass wir was zu futtern haben und dass der Herr uns gesegnet hat. Halleluja. Wo treffen wir uns? Natürlich in Jerusalem. Und da trifft sich, was Jude ist in dieser Zeit. Und da treffen sich also auch diese Jesus-Leute, die sich ja nach wie vor als Juden verstehen. Und sagen, na klar, wie jedes Jahr, Schavut, ja, Halleluja, ja, wir treffen uns, wo treffen wir uns, ja, wo wir uns die ganze Zeit getroffen haben in den letzten 40 Tagen, treffen wir uns, ja, in diesem Raum da, könnte gewesen sein, so ein Raum am Tempel, das heißt auf jeden Fall ein paar Kapitel später, dass sie mal wieder in der Halle vom Salomo zusammenhingen. Ist auch relativ wurscht, wo das ist, auf jeden Fall treffen die sich wieder und sind da zusammen. Und sie sind da unter anderem auch, weil sie warten sollen. Und die Zeit, in der sie da sind, ist wirklich, glaube ich, eine ganz besondere Zeit, eine einmalige Zeit. Denn die Zeit ist die Zeit, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist. Und dann heißt es, über 40 Tage lang erschien er denen immer wieder und lehrte sie. Und wie geil ist das denn? Ja, man unterhält sich mit dem Messias, der auferstanden ist und kann nochmal nachfragen. Und das heißt ja tatsächlich, dass er, der hat mit denen auch so ein bisschen Schriftauslegung gemacht, ne? Und dann, keine Ahnung, Petrus so, wie war denn das mit dem Kreuz? Ich raff's immer noch nicht so ganz. Kannst du nochmal? Und dann sagt er, ja, warte hier, Jesaja 53, der Gottesknecht. Ja? Alles klar? Ich? Nein, ja. Ja, klar. Ja, und da fällt's ihnen wie Schuppen aus den Haaren und wissen, ja, geil. Es muss eine großartige Zeit gewesen sein. Sicher auch ein bisschen verstörend, wenn da immer mal so jemand da ist. Er lehrt sie und erklärt so einiges und sein Thema, sagt uns Apostelgeschichte 2, ist nach wie vor dasselbe. Vom Anfang bis zum Ende Reich Gottes. Gott ist da, Gott hat Macht, Gott hat Kraft, Gott hat was zu sagen für unser Leben. Und das ist dasselbe Thema. Damit fängt er an, 3 Jahre vorher in Galiläa, als er auftritt und sagt, Leute, das Reich Gottes ist nah. Und damit hört er auf als Auferstandener und sagt den Leuten, bevor er sich vom Acker macht, wie das mit dem Reich Gottes ist. Aber etwas fehlt noch. Ja, das mag eine wundervolle Zeit sein. Es hat sich bewahrheitet. Der Tod ist besiegt. Gottes Reich ist nah herbeigekommen. Aber es fehlt was. Und als er mit ihnen beim Mahl war, Apostelgeschichte 1,4, da befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Leute, wartet noch hier. Ich weiß, abgefahren, aber wartet noch hier. Da kommt noch mehr. Es kommt noch was. Es kommt noch was unglaublich Wichtiges. Und die Verheißung, von der Jesus da spricht, ist nicht neu. Das ist ein Versprechen, das ist uralt. Das finden wir schon bei den Propheten. Ezechiel, Jesaja, Joel, ja, die alle sagen, es wird eine Zeit kommen. Da spricht Gott, ich will meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Ich will ihnen ein neues Herz geben. Ich will das alte Herz aus Stein rausnehmen und ein neues aus Fleisch geben. Und dann sollen sie spüren, dann sollen sie fühlen, was gut und wahr und richtig ist. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Wir sind zusammen dann. Endlich. Diese Zeit wird kommen, Freunde. Die Verheißung ist uralt. Jahrhunderte alt. Und es ist eine Verheißung, die Jesus auch selber schon vorher gemacht hat. Schon Johannes. Johannes hat gesagt, ja, ich bin hier so ein Täufer, ich taufe dir hier Umkehr zur Buße und so, das ist auch schon ganz gut. Aber es ist ein Witz dagegen, was Jesus macht. Pass mal auf, der wird euch mit Feuer und mit Heiligem Geist wird euch taufen. Von daher, ja, ihr kommt zu mir, ich taufe euch, machen wir. Ja, ist eine geile Nummer. Aber wenn ihr wirklich was erleben wollt, dann geht zu diesem Jesus. Was der hat an Taufe, das ist da, da ist das alles, was ich mache und was wir machen hier, ein Witz dagegen. Und Jesus selber sagt in Lukas an verschiedenen Stellen, im Johannesevangelium, sagt er, da kommt noch was. Und er sagt auch, dafür muss ich beim Papa sein, dafür muss ich beim Vater sein, aber das ist gut für euch. Die nörgeln so rum, sondern das kann doch nicht sein. Ich meine, du bist bei uns, das ist so gut. Und er sagt, nein, nein, hey, ich weiß, es ist total scheiße für euch. Ja, ich gehe weg, wir haben echt eine gute Zeit miteinander gehabt und es ist super wichtig für euch, dass ich da bin. Aber es ist noch besser, wenn ich nicht mehr da bin, weil was dann kommt, Freunde, das wird richtig gut. Vertraut mir, das wird richtig gut. Ich lasse euch nicht zurück. Ah, du bist doch wieder Papa, der dann geht. Ja, aber ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Es kommt einer, der kann trösten. Meine Güte, der Tröster. Oder er sagt, die Kraft aus der Höhe wird kommen. Wartet dann drauf. Der, der euch in alle Wahrheit einführen wird, der wird kommen. Ein alter Bekannter. Also, Heiliger Geist ist jetzt nicht so was ganz Neues. Und auch handelnder Heiliger Geist, also nicht nur im Versprechen, der wird bald kommen, sondern auch als Erlebnis, gibt es auch schon früher. Ganz am Anfang, Genesis, ja? Ruach, der Geist des Herrn schwebt über dem Wasser. Da ist er schon mit am Start. Und wenn man sich so die Geschichte Israels anguckt, dann macht er zwischendurch auch so einige Sachen. David zum Beispiel ist erfüllt mit dem Heiligen Geist, ein Mann Gottes. Es gibt so verschiedene Propheten, die dann in Verzückung geraten, ja? Und total abgehen und gar nicht mehr mitkriegen, was so los ist mit ihnen, weil sie so verzückt sind im Heiligen Geist. Oder der macht so Sachen, dass er Leute verschwinden lässt, woanders wieder auftauchen lässt. Eine bekannte Sache. Jetzt aber sagt Jesus, wartet auf den, auf die Verheißung des Vaters. Und so sitzen sie da, feiern Schawut, sagen, ja, jetzt warten wir die ganze Zeit. Ja, hier, das Tag der 50 Tage ist jetzt, Fest hat 50 Tage, dann gibt's halt Party. Die Stadt ist gerammelt voll mit Juden aus aller Herren Länder, also alles, was damals Rang und Namen hat in der jüdischen Welt, überlegt sich, wir feiern zusammen. Und dann geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen in Zungen, zerteilt und wie von Feuer und setzten sich auf einen jeden von ihnen, von jeden von ihnen. Und alle wurden erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Jetzt geschieht es. Der Heilige Geist wird ausgegossen. Mit Feuer und mit Sturm und mit Zungen. Ich glaube, hier können wir einiges über den Heiligen Geist lernen. Wo er im Erlebnis ist, im Erfahren ist. Und ich glaube, das ist auch das Wesentliche, was wir aus dieser Schrift lesen können. Beim Heiligen Geist geht es um Erfahrung Gottes. Und ich glaube nebenbei, das ist auch der Grund, warum da jetzt nicht die einheitliche Lehre ist, 25 Punkte der Heilige Geist, sondern es ist Erlebnis Gottes. Und darin sehen wir, der Geist kommt erstmal unvermittelt. Die machen jetzt nicht ein Ritual. Oder die haben danach gesagt, ja, und immer Pfingsten, dann saßen wir immer wieder zusammen und haben das nochmal gemacht und dann kam wieder Brausen und Zungen und so. Die haben den auch nicht irgendwie herbeigebeten und gefleht und irgendwie alle im Kreis gesessen und dann heißt es, sie machten den Kreis dann 5-mal links, 3-mal rechts und dann beteten sie das Schma Yisrael vorwärts, rückwärts, schickten die Frauen raus und dann fiel der Geist. Nein. Johannes 3, Vers 8, der Wind weht, wo er will. So ist es mit denen, die aus dem Geist geboren sind. Der Geist ist kein Zauberding, Hokus Pokus, Flipsidaps und dann kommt er. Der Geist macht, was er will. Und das hat die Kirche dazu bewogen zu sagen, der Geist ist Person. Der will etwas und der tut es. Nicht, weil du oder ich uns irgendwie doof oder gut anstellen. Er ist souverän. Und der Geist ist kraftvoll. Es ist ein Brausen und ein Tosen. Und das sind natürlich nur äußere Zeichen seiner Macht. Der Geist kann verändern, der kann umschmeißen, kann neu machen, durcheinanderwirbeln. Der ist dynamisch, voller Energie. Wow. Und der Geist ist wie Feuer. Feuer steht für Leidenschaft. Lässt sich begeistern, ist hingerissen, ist voller Liebe, aber auch voller Heiligkeit. Das Feuer, das steht für Heiligkeit, die alles wegbrennt. Er ist auch der Heilige Geist, ja, der die Sünde hasst, der Liebe will, der Güte will. Der Geist ist persönlich, zerteilt sich, geht auf jeden von ihnen. Wieso denn das? Was soll das denn? Wieso auf jeden von ihnen? Wieso nicht einmal für alle? Wieso ist da nicht so ein Fluidum im Raum? Weil er für jeden Einzelnen kommt. Auf jedem Einzelnen von ihnen erscheint wie eine Zunge von Feuer, der Heilige Geist. Und erfüllt jeden Einzelnen. Da sind Männer. Und da sind Frauen. Da sind Rabbis. Und da sind Fischer. Da sind Zöllner. Und da sind Schriftgelehrte. Und sie alle sind erfüllt in einer persönlichen Begegnung mit dem Heiligen Geist. Der Geist Gottes ist Berührung unserer Seele, Berührung unseres Wesens durch den heiligen, liebenden Gott. Und zwar persönlich. Und dann sehen wir, was passiert, wenn dieser Geist kommt. Der macht Mut. Die Jünger öffnen die Türen, gehen raus in die Öffentlichkeit. Und es heißt, dass jeder von ihnen predigte. Jeder von ihnen verkündete Jesus Christus, den Gekreuzigten, den Auferstandenen. Das Reich der Himmel ist da. Jetzt ist das da. Jeder von ihnen, es muss raus. Und in Sprachen, die ihnen unbekannt sind. Jetzt muss man sich kurz mal überlegen. Ich weiß nicht, wie ihr das habt, wenn ihr, also ich zum Beispiel muss hin und wieder mal Englisch reden, weil irgendwelche Leute bei uns in der Gemeinde meinen, sie könnten kein Deutsch lernen. Und dann versucht man das so 2,5 Minuten. ich sprich ruhig Deutsch, ist alle gut. So, und dann versuchst du es in drei Sätzen, denkst so, der hat keine Ahnung, was ich sage. Okay, dann fange ich wieder an, in einer mir unbekannten Sprache zu reden. Ja? Also für mich ist Sprache was unglaublich Intimes, was Persönliches. Und da fangen die plötzlich an zu reden in fremden Sprachen, gehen raus in die Öffentlichkeit an einem Ort, wo ihr Obermotz noch vor 40 Tagen hingerichtet wurde. Und gehen raus und sagen, Leute, wir müssen euch was erzählen, das glaubt ihr nicht. Was sag ich denn da? Ach, scheiß doch, ist doch egal. Ja, es muss raus. Und das zieht sich durch die Erlebnisse, die Menschen mit dem Geist Gottes haben. Er macht Mut. Mit Freimut traten sie auf, heißt es an ganz vielen Stellen. Mit Freimut. Ja? Los geht's. Und der Geist ermutigt zum Verkünden des Evangeliums. Er will nach außen, aber er will nach außen durch die Personen, durch die Jünger, durch die, die da sind. Nicht an denen vorbei. Nicht durch die Schriften. Nicht durch die Natur. Er will raus durch die Personen, durch dich und durch mich. Ja, das nicht heißt, er ist nicht auch in den Schriften und der Natur und so. Ja, ja, klar. Ja? Aber Pfingsten heißt, er will dich treffen. Und er will durch dich, durch dein Erlebnis, durch deine Biografie, durch das, was du bist, durch das, was du kannst, will er weiter fort, will er weiter durch. Das Medium des Evangeliums, das bist du. Du. Nicht irgendwas anderes, nicht ein Banner, ja, sondern du. Durch dich wird Evangelium verkündet. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Und als nun das Brausen geschah, da kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn an jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Wie die sich das wohl, stelle ich mir auch lustig vor. Hört ihr dies Brausen? Ja, auch ich bin verstört. Auf jeden Fall passiert jetzt das unglaubliche Wunder, dass sie aus ganz verschiedenen Teilen des damaligen Reiches kommen und da, wo die Juden damals so hin verspringt sind. Und sie hören alle ihre eigene Sprache. Das ist ja auch kein Zufall. Genialer Schachzug vielleicht. Sagt uns, glaube ich, auf jeden Fall auch was über das Ansinnen des Geistes heraus. Der will Verständigung, der will Gemeinschaft, der will Kommunikation. Nebenbei, wenn man sich dann mal anschaut, was das für Typen sind und was da wohl für Sprachen gesprochen wurden, die dann hören. Ja, Arabisch, Ägyptisch, koptische Dialekte, keine Ahnung, wie das heißt. Ja, Syrisch, Aramäisch, was nicht alles, ja. Wenn wir das heute alles hören würden, würden wir sagen, das sind aber sehr fremde Sprachen. Ja, komisches Kauderwelsch, aber die fühlen sich total verstanden und zu Hause. Finde ich auch heiß irgendwie. Tut aber nichts zur Sache. Und jetzt erstmal ein super geiles Wunder. Wunderschönes Wunder. Ja, der Geist schafft Verständigung. Der Geist schafft, dass jeder von denen, die da ist, das Evangelium hört. Und was passiert? Es bekehren sich 3000 Leute an diesem Tag. Ja, Petrus hält dann noch eine Rede, muss ein bisschen was erklären. Was ist denn eigentlich los hier? Einige, ja, die haben gesoffen. Ist auch interessant, ne? Wann immer ein großartiges Wunder geschieht, wann immer unglaubliche Dinge geschehen, gibt es immer Leute, die erklären können, warum es auf keinen Fall Gott war. Und dieser Zweifel, der zieht sich durch die Bibel auch durch. Und ich finde das auch ganz schön und auch ganz entlastend. Weil offensichtlich scheint das Wunder nicht das zu sein, was Glauben bewirkt. Sondern wenn du glaubst, kannst du das Wunder sehen. Oder du siehst halt ein paar Besoffene. So, bis dahin echt eine geile Geschichte, ja, und dann geht's rund, ne? Klar, die bekehren sich alle. So, und ich trete wieder ein Stück zurück, komme wieder hier nach Remscheid oder nach Münster, wo ich herkomme und denke, ja, fein, das freut mich ja, dass das damals so geil abging bei euch. Super Predigt von Petrus, theologisch ein bisschen fragwürdig. 3000 Leuten fährt es durchs Herz. Und sie sagen, was sollen wir machen? Und er sagt, ja, wo wir gerade da sind, ja klar, hier taufen, dann empfangt den Heiligen Geist. Halleluja, willkommen in deiner Gemeinde. Mann, aber was hat das Pfingsten denn jetzt mit mir zu tun? Ich glaube, zum einen würde ich sagen, Pfingsten ist tatsächlich so ein einmaliges Ding. Und das ist eine Geschichte, die gibt es halt in der Bibel auch nur einmal. Wieso? Weil das einmal passiert ist. Das ist eine Prophezeiung, dass an einem Tag Gott auf eine besondere Art und Weise seinen Geist ausgießen wird. Den gab es vorher, der wurde auch vorher erfahren. Aber da passiert etwas, dass jeder den Geist bekommt. Und ich glaube, es kann nicht darum wiedergehen, diese Ereignisse irgendwie nochmal zu erleben, zurückzuersehnen, um sich ganz sicher zu sein, dass wir alles richtig machen. Aber ich glaube, Pfingsten hat eine Tür aufgestoßen, die seitdem niemand wieder schließen kann. Und Pfingsten hat einen Raum aufgemacht, in dem wir leben können. Pfingsten hat eine Freiheit gegeben, die bis heute andauert. Pfingsten hat dafür gesorgt, dass wir uns heute hier unterhalten können über Christus. Pfingsten hat dafür gesorgt, dass wir auch heute noch als Kirche bestehen durch die Zeit. In Johannes 14 sagt Jesus, ich will den Vater bitten und der wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Der Plan ist, das, was Pfingsten geschieht, dauert fort bis in die Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn die sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und seit Pfingsten wohnt Gott in seiner Gemeinde. Pfingsten ist das passiert. Das, was in Ezechiel, in Jesaja noch und noch angekündigt wurde. Ich will ihr Volk sein, ich will ihr Gott sein, ich will bei ihnen wohnen. Das ist das, was in Pfingsten passiert. Gott wohnt in der Gemeinde, durch jeden, der glaubt und in jedem, der glaubt. Und der Geist wird auf eine geheimnisvolle Weise irgendwie auch weitergegeben durch die Gläubigen. So gibt es in der Apostelgeschichte zahlreiche Erzählungen, wo dann einer sagt, boah, und Heiligen Geist, hast du den schon? Nee, habe ich noch gar nicht. Ja, warte, ich leg dir die Hand auf. Und ich bitte für dich, empfang doch jetzt den Heiligen Geist. Und der empfängt den Heiligen Geist. Wo wieder deutlich wird, es geht durch Menschen hindurch. Gott wohnt in den Menschen. Und von Mensch zu Mensch wird der Heilige Geist gegeben. Gott wohnt in uns. Dadurch haben wir unglaubliche Möglichkeiten. In uns lebt der, der uns befreien will, der uns tröstet, der uns voranführt. Und ich stelle mir den Heiligen Geist so vor, wenn man so ein Bild benutzt, vielleicht als eine Art Coach, als eine Art Begleiter, der mir immer wieder klar macht, wie das eigentlich ist mit mir. Der mir klar macht, was bei mir noch drin ist, was bei mir noch möglich ist. Wo dann noch Grenzen sind in meinem Leben, die ich sehe, die er aber gar nicht sieht. Oder so ein Reiseleiter durchs Reich Gottes. Der mit mir wie mit so einem Bus so durch die Gegend fährt und sagt, ey, da drüben, da ist geil, ey. Da, hier, was du da erleben kannst, da gehst du mal, da ist irgendwie Schwimmbad mit Superrutsche und so. Mach dich mal auf, ey, das ist voll gut da. Ich kenne das und ich kann es dir nur empfehlen. Und ich sitze da so, ja, ich weiß nicht, ob ich soll und so nicht. Ja, ich war, ist das wirklich sicher? Und so, hey, Mann, ich kenne das, ich komme daher. Wir haben das gebaut. Na klar, ey, hin da. Das ist voll cool da. Oder der Coach, der mir irgendwie besondere Würfe zeigt. So, und der sagt so, obwohl Würfe ist ja Quatsch, ich spiele Fußball. Besonderen Einwurf, ja. Ja, der mir so zeigt, was ich noch alles erreichen kann, wie ich trainieren muss. Und der bei all dem bei mir ist, der mit mir unterwegs ist. Und der Heilige Geist kennt sich total aus mit Gott. Der kennt sich total aus mit uns. Der kennt sich aus mit den Möglichkeiten Gottes. Der kann uns immer wieder sagen, wohin es geht. Der kann Mut machen. Ich möchte als letzten Punkt noch noch eins vielleicht zur Sprache bringen, zum Ausdruck bringen. Wieso erlebe ich da wenig von? Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Christen mit dem, was uns da gegeben ist, nicht besonders sinnvoll umgehen. Dass wir mit diesem Reich Gottes, von dem Jesus sagt, das ist jetzt da, mit dem Heiligen Geist, der in uns lebt, nicht besonders klug umgehen. Ich glaube nicht, dass das dazu führt, dass Gott sich von uns abwendet und sagt, ihr, nur dann, ihr habt es nicht gerallt. Nein. Wir lesen aber an einigen Stellen ein paar gute Tipps, wo Paulus sagt, Leute, löscht den Geist doch nicht aus. Dämpft den Geist nicht. Oder im Hebräerbrief, verstockt nicht euer Herz. Ich glaube, die Art und Weise, wie wir mit dem Heiligen Geist umgehen in unserem Leben, kann tatsächlich Unterschiede machen dazu, wie wir leben. Wir können uns zum Wirken des Geistes in uns verhalten. Wir können dazu was sagen. Wir können sagen, ja, mache ich oder nö, mache ich nicht. Oder mache ich so ein bisschen. Oder da höre ich drauf oder da höre ich nicht drauf. Das hat mir was zu sagen oder hat mir nichts zu sagen. Denn das Ziel von diesem Geist ist Freiheit. Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Und das würde nicht da zusammenpassen, wenn der uns irgendwie nötigen würde, irgendwelche Schritte zu gehen. Das Ziel von diesem Geist ist, dass wir als Personen in Freiheit kommen. Dass wir Gottes Kinder werden, nicht Gottes Knechte, also im Sinne von Robotern, die einfach nur machen müssen. Sondern es geht darum, dass wir Freiheit haben, die wir auch erfahren können, die wir erleben können. Und darum kommt es, glaube ich, tatsächlich darauf an, wie wir uns zum Wirken Gottes in unserem Leben, in unserer Seele verhalten. Da ist jemand in uns, der will uns sagen, du bist ein geliebtes Kind. Du bist ein Kind Gottes. Was machen wir denn, wenn uns jemand was anderes sagt? Was mache ich, wenn da in mir aufkommt, naja, du kriegst das voll nicht hin. Hast du wieder Bockmist gebaut? Ich glaube, dass wir da die Chance haben, auch zu sagen, nein, das stimmt nicht. Ich glaube dem Geist in mir. Und ich glaube, es gibt die Möglichkeit, mit Sünde, mit dem, was wir an Scheiß bauen in unserem Leben, mit Zweifel, mit Flucht vor Gott umzugehen, auf eine Art und Weise, wie das cool ist, auf eine Art und Weise, wie der Geist Gottes in uns größer wird und stärker wird. Und es gibt eine Art und Weise, damit umzugehen, wie wir ihn dämpfen und wie wir das Leben, die Freiheit, die Gnade, die Gott in unser Leben gelegt hat, einfach so ein bisschen abdämpfen und nicht erleben können. Ich persönlich habe total Bock, wenn ich diese Pfingstgeschichte sehe, denke ich, ich habe echt Bock, das auch zu erleben. Wenn ich die Briefe durchlese, wenn ich die Apostelgeschichte durchlese, denke ich mir, ich habe Bock, dass dieser Coach mir zeigt, da geht's hin. Dass dieser Reiseleiter mir neues Land aufmacht. Und dass nicht das Erste, was ich sage, ist so, naja, ich weiß nicht, ach nee, lass mal. Ey, ich habe auch noch viel zu tun. Sondern ich sage, ja klar, los geht's. Und ich habe auch Bock darauf, wenn ihr jetzt dann nochmal weiterdenkt, aber das machen wir später, machen wir jetzt gar nicht, weiterdenkt, dass sicher in mir der Heilige Geist wohnt, aber dass der auch in dir wohnt und in dir wohnt. Und dass ich in dir ein Stück von Gott entdecken kann, was ich in mir nicht entdecken kann. Das finde ich den Knaller. Und das steckt auch total drin in Pfingsten. Gott kommt auf jeden Einzelnen, schafft Gemeinschaft. Und Gott begabt durch den Geist jeden Einzelnen, aber nicht alle gleich. Sondern so, dass wir einander jeweils Gott näher kommen können. Ja, wie gesagt, das ist noch ein Thema für sich, aber das finde ich auch super spannend. Ich möchte zum Abschluss mit uns beten. Und genau, würde dann übergeben an die Gebetscrew. Genau, wir gucken mal, wie wir das so machen. Himmlischer Vater, ich danke dir so, dass du in mir lebst, dass du in den Typen hier lebst. dass es dir nicht zu doof ist, mit Menschen reinzukommen. Dass dir meine Seele nicht zu piefig ist, mein Geist zu flach und mein Körper zu mies. Sondern dass du mich erwählst als dein Kind, dass ich dein Tempel sein darf. Ich danke dir, dass du Pfingsten eine Tür aufgestoßen hast. Ich danke dir, dass du Freimut schenkst. Und ich danke dir, dass wir davon wissen dürfen. Ich danke dir, dass du Freiheit schenkst. Und Herr, an den Stellen, wo ich den Geist gedämpft habe, wo ich irgendwie doch lieber wieder meinen kleinen Gedanken getraut habe oder meiner Umwelt oder den Leuten, die irgendwie so viel Blödsinn über mich und andere erzählen. Ich bitte dich da um Vergebung und möchte echt umkehren. Zurück zu dir, zu deiner Güte und zu deiner Treue, zu deiner Gnade und zu deiner Geduld. Und ich danke dir so sehr, dass wir nicht allein sind. Komm, Heiliger Geist, und erfüll uns neu mit deiner Kraft und deiner Liebe, mit deiner Gnade, mit deiner Wahrheit. Lehre uns, was wir wissen müssen. Amen.